Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie an diesem Donnerstag Silke Hane. Und bei uns geht es heute um Grenzen. Die EU-Mitglieder streiten über eine Obergrenze für den Haushalt von 2021 bis 2027. Die Linke fordert eine Bagatellgrenze für Hartz-IV-Rückzahlungen, weil der bürokratische Aufwand meist mehr kostet, als hinterher eingetrieben wird. In Berlin wird aufgrund des Mietendeckels über die Grenzen für die Befugnisse von Bundesländern gestritten und an der Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland endet ein monatelanger Handelskrieg. Die Europäische Union zielt bei ihrer Haushaltsplanung auf Stabilität ab. Deshalb verhandelt sie mehrjährige Finanzrahmen, die einerseits Obergrenzen setzen, andererseits die Ausgaben und die politischen Prioritäten der Union übereinbringen sollen. In Stocken gerät der Prozess dementsprechend, wenn die Mitgliedsländer über die Höhe der Ausgaben oder die Verwendung der Mittel uneins sind. So wie beim nächsten Finanzrahmen 2021 bis 2027. Die EU-Staats- und Regierungschefs sind deshalb zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammengekommen. Ausgang ungewiss. Paul Vorreiter berichtet.
Die Verhandlungen zum nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 dürften sich schwierig gestalten. Davon ist Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz überzeugt.
Wir rechnen mit langen, intensiven Verhandlungen. Aber noch einmal, ich hoffe, dass es am Ende des Tages ein Ergebnis gibt.
Am Ende des Tages oder auch heute, morgen oder auch übermorgen, wie Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei seiner Ankunft in Brüssel in Aussicht gestellt hat. Die Verhandlungen gestalten sich deshalb so schwierig, weil die Länder im Grunde genommen in allen Fragen über Kreuz liegen. Da geht es einerseits um das Volumen des Haushalts. Der Kompromissvorschlag von Ratspräsident Charles Michel sieht vor, dass 1,074% der EU-Wirtschaftsleistung den nächsten siebenjährigen Haushalt ausmachen sollen. Das entspricht etwa 1.095 Milliarden Euro. Aber eine Gruppe, die sogenannten sparsamen Vier, wollen eisern weiterhin an 1,0% des Bruttonationaleinkommens festhalten. Sie argumentieren, dass ihre Beiträge durch Konjunktur und Inflation ohnehin steigen werden. Dazu zählen Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden.
We are fine with being net payers, but we cannot accept dramatic increase of our fees.
Wir sind gerne Nettozahler, das sei wichtige Solidarität, aber wir können keinen dramatischen Anstieg der Kosten akzeptieren. Das steht außer Frage. So steckte Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven bei seiner Ankunft die rote Linie ab. Die vier Nettozahlerländer wollen an dem Gipfel auch gesondert nochmal mit Ratspräsident Charles Michel verhandeln. Und auch Deutschland, das zum erweiterten Kreis der Sparsamen zählt, sieht großen Gesprächsbedarf. Kanzlerin Merkel.
Wir von deutscher Seite sind mit dem jetzigen Verhandlungsstand noch nicht zufrieden, weil wir glauben, dass unter oder innerhalb der Nettozahler die Balance noch nicht richtig ausgearbeitet ist, das ist klar.
Klar ist auch, dass durch den Wegfall des Vereinigten Königreichs als Einzahler auf Deutschland höhere Beträge zukommen. Der EU-Austritt der Briten reißt jedes Jahr ein Haushaltsloch von rund 10 Milliarden Euro. Aber nicht nur die Einnahmenseite sorgt für Streit, es geht auch um die Ausgaben. Vor allem die ost- und südosteuropäischen Länder, die sich als Freunde der Kohäsion bezeichnen, wollen, dass an den traditionell größten Ausgabeposten, also der Förderung für Landwirtschaft und Strukturhilfen, nicht gerüttelt wird. Was sich aber nur schwer umsetzen lässt, wenn die Europäische Union gleichzeitig noch andere, neue Herausforderungen bewältigen muss. An die erinnerte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
I welcome the proposal of the President of the Council, because it puts a strong emphasis on the flagships we have for Europe, that is the European Green Deal, and making Europe fit for the digital age.
Der Kompromissvorschlag berücksichtige aus Sicht von der Leyen den enormen Bedarf an Geld für die europäischen Vorzeigeprojekte, die Bewältigung der Digitalisierung und den europäischen grünen Deal. Aus Sicht des EU-Ratspräsidenten Charles Michel liegt nun also alles an den Ländern.
Everything is on the table in order to decide.
Es liege alles auf dem Tisch, um zu entscheiden. Aber möglicherweise bleibt die Lage so verzwickt, dass an diesem Sondergipfel noch nicht entschieden wird.
Informationen und Einschätzungen von Paul Vorreiter aus Brüssel, wo die Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel über den nächsten Haushaltsrahmen beraten. Beim Bezug von Arbeitslosengeld II machen mal Empfänger, mal die Jobcenter einen Fehler und dann kann es dazu kommen, dass zu viel Geld an den Empfänger oder die Empfängerin fließt. Fällt dem Jobcenter das auf? Fordert es das sogenannte Hartz IV dann oft zurück? Richtig so könnte man meinen, das allerdings kostet im Endeffekt in bestimmten Fällen mehr Geld, als es später einbringt. Das zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag. Frank Eichmann.
Eigentlich ist die Sache klar. Hat ein Jobcenter ein zu hohes Arbeitslosengeld 2 überwiesen, fordert es die Summe später wieder zurück. Fast 3 Milliarden Euro waren es im Jahr 2018. Und um diese 3 Milliarden Euro zurückzuholen, wurden Verwaltungskosten in Höhe von 233 Millionen Euro aufgewendet. Weil viele Bezieher von Hartz IV das Geld nicht sofort zurückschickten, sagt die linken Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschel.
Das ist ja häufig kein böser Wille, weil bei Hartz-IV-Empfängern ist es ja so, dass im Normalfall jeder Euro auch ausgegeben wird. Dann kommt praktisch die Rückforderung, dann wird die nicht sofort bezahlt, dann kommt die Mahnung und als nächsten Schritt wird dann unter Umständen noch ein Vollstreckungsbescheid geschickt. Und das sind natürlich administrative Aufwände, die da dahinter stecken.
Nur ist es ein Unterschied, ob es um hunderte Euro geht oder, und das ist der Mindestwert einer Mahnung, um 7 Euro. Auch die versuchen, die Jobcenter aktiv zurückzuholen und da stehen Verwaltungsaufwand und Ertrag durch die Rückzahlung in keinem vernünftigen Verhältnis. Vermuteten die Linken im Bundestag, fragten bei der Bundesregierung nach und die räumte in ihrer Antwort ein, was linken Arbeitsmarktexpertin Ferschel so zusammenfasst.
Also insbesondere bei den Kleinstbeträgen bis 25 Euro, die zurückgefordert werden, ist es so, dass der Verwaltungsaufwand mehr als 7-mal so hoch ist. Wenn man weitergeht bei Kleinbeträgen bis 50 Euro, ist der Verwaltungsaufwand 4-mal so hoch. Und selbst bei Forderungen, die bis zu 100 Euro bestehen, sind die Verwaltungsausgaben immer noch doppelt so hoch.
Wenn also die Jobcenter sich bei Kleinbeträgen bis 25 Euro gut 3 Millionen Euro zurückerstatten lassen wollen, dafür aber gut 24 Millionen Euro an Aufwand ausgeben mussten, dann klingt das unvernünftig. Bislang aber sind alle Anläufe gescheitert, eine Bagatellgrenze einzuführen, unter der die Rückzahlungsforderungen erlassen werden. 50 Euro. Mit diesem Antrag scheiterten Linke und Grüne vor einigen Monaten im Bundestag. Es bleibt dabei,
dass auch Kleinstbeträge zurückgefordert werden. Ich sag mal einfach, um auch das Disziplinierungsinstrument Hartz IV letztendlich seinen Schrecken entfalten zu lassen, so würde ich es mal formulieren. Auf der anderen Seite aber da deutlich weniger Einnahmen dahinter stehen, sodass es auch haushaltspolitisch wirklich Unfug ist. Und das hat sich in der Kleinen Anfrage mit den Ergebnissen bestätigt.
Ein weiterer Anlauf auf Gesetzesänderung wird der Kleinen Anfrage folgen, auch wenn Susanne Ferschel zu den Chancen sagt.
Ich schätze die nach wie vor als gering ein. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber natürlich werden wir es auf alle Fälle nochmal versuchen.
Die linken Abgeordnete Susanne Ferschel im Bericht von Frank Eichmann. Trillerpfeifen, Warnwesten, rote Fahnen. Das sind gängige Bilder immer dann, wenn die IG Metall mit den Arbeitgebern über einen neuen Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie verhandelt. Doch weil die Branche aktuell enorm unter Druck steht, ist in dieser Tarifrunde vieles anders. Oberstes Ziel der Verhandlungen ist die Sicherung von Jobs. Deshalb haben die regionalen Tarifkommissionen bei ihren Sitzungen heute keine Lohnforderungen beschlossen. Aus dem wichtigen Tarifgebiet Baden-Württemberg meldet sich Christoph Geismeier.
Bevor es richtig losgeht, sind sie sich in einem Punkt einig, IG Metall und Arbeitgeber. In dieser Tarifrunde soll es schnell Lösungen geben. Denn die Zeit drängt. Viele Firmen und ihre Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie stehen vor einem nie dagewesenen Umbruch. Zeit, alte Tarifrituale über Bord zu schmeißen. So hat sich auch die große Tarifkommission der IG Metall Baden-Württemberg heute für vorgezogene Verhandlungen mit den Arbeitgebern ausgesprochen. Roman Zitzelsberger, der baden-württembergische IG Metall-Chef.
Ich glaube, die Betriebe haben großes Interesse, schnell sich mit den eigentlichen Fragen beschäftigen zu können, die für die Betriebe wichtig sind, und eine Tarifrunde schnell hinter sich zu bringen. Wir haben große Unsicherheit bei vielen Beschäftigten. Dafür wollen wir schnelle tarifvertragliche Antworten, sowohl für die Zukunft der Beschäftigung als auch für die Frage Entgelt.
Die Arbeitgeber haben längst ihre Zustimmung signalisiert, in vorgezogene Gespräche einzutreten, und das deutschlandweit. Im Tarifbezirk Nordrhein-Westfalen haben sich beide Seiten schon dreimal getroffen. In Baden-Württemberg werden sich die Tarifpartner jetzt zeitnah an den Tisch setzen. Und damit knapp 4 Wochen vor dem ersten offiziellen Verhandlungstermin. Das Ziel, vor Ende der Friedenspflicht fertig werden und damit ohne Streiks einen Abschluss hinbekommen. Roman Zitzelsberger.
Wir haben uns mit den Arbeitgebern verabredet, dass wir schnell an den Tisch kommen. Die Arbeitgeber fordern als Verbände ihre Mitgliedsfirmen auf, sich zurückzuhalten, was einseitige Maßnahmen zulasten von Beschäftigten betrifft. In dem Sinne sitzen wir jetzt an den Tisch, arbeiten die Themen, die wir uns wechselseitig vorstellen, klein, versuchen daraus Lösungen zu entwickeln.
Wobei die Einigkeit mit Blick auf eine schnelle Tarifrunde nicht darüber hinwegtäuschen sollte, beide Seiten liegen in ihren Vorstellungen sehr weit auseinander. Per-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer des baden-württembergischen Metallarbeitgeberverbandes Südwestmetall.
Die IG Metall verlangt Dinge, von denen sie weiß, dass die Verbände sie unmöglich erfüllen können, weder als Voraussetzung für weitere Gespräche noch als Ergebnis von Gesprächen. Wir haben auch den Eindruck, dass die IG Metall zu sehr davon träumt, dass sie in den Unternehmen die Regie führt.
So stößt bei den Arbeitgebern auf teils massive Ablehnung, dass die Gewerkschaft die Firmenchefs zu Verhandlungen über einen sogenannten Zukunftspakt zwingen will. Per Tarifvereinbarung soll der Chef einer Firma damit sozusagen an den Verhandlungstisch geholt werden können, um dann über Jobsicherung und Investitionen mit der Gewerkschaft zu sprechen. Außerdem geht vielen Unternehmen zu weit, dass die IG Metall einerseits Jobsicherung verlangt und dann noch mehr Geld will. Zwar stellt die IG Metall keine konkrete Lohnforderung auf, sie will aber eine Lohnerhöhung durchsetzen, mit der die Kaufkraft der Beschäftigten gestärkt wird. Das läuft auf mindestens 2% mehr Geld hinaus, ist man sich bei den Unternehmern sicher. Man sieht, noch sind die Hürden für einen schnellen Tarifabschluss sehr hoch. Baden-Württembergs IG Metall-Chef hofft dennoch, bis Ostern fertig zu sein. Und auch Per-Michael Dick von Südwestmetall würde sich darüber freuen.
Wir hoffen sehr, dass es ganz anders läuft. Wir würden es begrüßen, wenn es ohne große Tamtam und auch ohne die übliche letzte Nacht und vor allem ohne Warnstreiks ausgeht.
Noch sind dazu alle willens. Ob es aber tatsächlich gelingt, werden erst die nächsten Wochen zeigen.
Christoph Geismeier meldete sich aus Baden-Württemberg. Nach Wochen der Blockade haben Israelis und Palästinenser laut dem israelischen Verteidigungsminister Bennett ihren monatelangen Handelsstreit beigelegt. Landwirte auf beiden Seiten dürften aufatmen. Benjamin Hammer.
Am Morgen meldete sich der israelische Verteidigungsminister Naftali Bennett. Israel erlaube wieder den Export von Agrarprodukten der Palästinenser. Weil die im besetzten Westjordanland keine eigene Außengrenze haben, konnte Israel die Ausfuhr von palästinensischen Produkten in die Welt blockieren. Es war der Höhepunkt in einem monatelangen Handelskonflikt. Im Herbst hatte die palästinensische Autonomiebehörde die Einfuhr von Rindern aus Israel untersagt. Ein Versuch, unabhängiger von Israels Wirtschaft zu werden. Aus Sicht der Autonomiebehörde ist Israel vor allem eine Besatzungsmacht und kein fairer Geschäftspartner. Vor wenigen Wochen dann reagierte Israel und blockierte palästinensische Exporte, was die Palästinenser mit weiteren Blockaden beantworteten. Nun sollen alle Maßnahmen von beiden Seiten zurückgenommen werden. Der Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist zwar seit Jahrzehnten ungelöst, die Wirtschaftsbeziehungen sind jedoch sehr eng. So gehen 70% der palästinensischen Exporte von Obst und Gemüse nach Israel. Der Handelsstreit hatte Landwirte auf beiden Seiten in ihrer Existenz bedroht.
Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer. Im Streit über die Entschädigung hunderttausender VW-Dieselbesitzer nehmen Volkswagen und der Verbraucherverband VZBV die Vergleichsverhandlungen wieder auf. Dietrich Mohaupt.
Tagelang hagelte es teils recht harsche Vorwürfe. Jetzt wollen Volkswagen und Verbraucherschützer wieder miteinander reden. Die offiziellen Vergleichsverhandlungen waren in der vergangenen Woche gescheitert und mit ihnen auch eine bereits verabredete Vergleichslösung im Volumen von rund 830 Millionen Euro. VW hatte angekündigt, über eine Online-Plattform jedem dort registrierten Kunden eine individuell für sein Fahrzeug berechnete Entschädigung anzubieten, je nach Alter, Fahrleistung und Typ des Wagens eine Summe zwischen rund 1.300 und gut 6.200 Euro. Dieses Angebot bleibe bestehen, sagte ein VW-Sprecher. Wie schon vor Monaten habe der Senat des OLG beiden Streitparteien jetzt geraten, so eine Gerichtssprecherin, wieder miteinander zu reden. Diese Gespräche sollen vor einem sogenannten Güterichter geführt werden. Die Aufgabe übernimmt der Präsident des Oberlandesgerichts Braunschweig. In diesem vor niedersächsischen Gerichten seit vielen Jahren üblichen Mediationsverfahren ist der Güterichter eine Art Moderator. Es findet nur statt, wenn beide Parteien eines Rechtsstreits damit einverstanden sind. Die Gespräche sind absolut vertraulich. Auch der Richter des zugrunde liegenden Prozesses erfährt nichts über den Inhalt. Ein Termin für die Güterverhandlung steht noch nicht fest. Und auch für die erwarteten Folgeverhandlungen zur Musterfeststellungsklage am OLG Braunschweig gibt es noch keine neuen Termine.
Informationen von Dietrich Mohaupt. Die Grünen wollen offenbar die gemeinnützige Wohnungswirtschaft wiederbeleben. Das meldete heute die Süddeutsche Zeitung. Ein Gesetzentwurf sehe vor, dass Wohnungsunternehmen unter anderem Steuern erlassen werden, wenn sie dauerhaft günstige Wohnungen schaffen. Solche Vorschläge sind ein Symptom, dass die Wohnungsmärkte vor allem in Großstädten nach wie vor extrem angespannt sind. In Berlin hat das Abgeordnetenhaus deshalb einen Mietendeckel verabschiedet. Er tritt voraussichtlich Sonntag in Kraft. Dabei ist verfassungsrechtlich ungeklärt, ob ein Land so in den Mietmarkt eingreifen darf. Befürworter und Gegner überschütten sich mit Gutachten. Heute kam eins dazu, Panayotis Gavrilis weiß mehr.
Es gibt mehr als ein Dutzend Gutachten zum Berliner Mietendeckel. Je nach Auftraggeber, ob Immobilienwirtschaft oder wie heute die Linksfraktion des Bundestages, fällt auch das Ergebnis entsprechend aus. Thorsten Kindgren, Professor für öffentliches Recht an der Universität Regensburg, hat für Die Linke ein Kurzgutachten erstellt und sagt zu Beginn der Vorstellung:
Sag's gleich bewusst vorweg, damit hier nicht die sozusagen üblichen Schubladen aufgehen. Bin selbst kein demokratischer Sozialist und übrigens selbst Berliner Vermieter.
Aber, das muss Kindgren dann doch zugeben, er sympathisiere mit dem Berliner Modell und ergänzt, das sei durchaus ein rustikaler Eingriff in den Markt. Das könne auch schiefgehen, so Kindgren. Dabei geht es um die eine zentrale Frage. Darf Berlin das überhaupt? Also im Alleingang in den Mietenmarkt eingreifen? Ja, sagt Thorsten Kindgren.
Kernaussage des Gutachtens lautet: Wir haben es hier mit einem regionalen Problem zu tun. Und nee, das ist ja kein bundesweites Problem, von dem wir sprechen. Und gerade weil es sich um regionales Problem handelt, sind auch die Kompetenzen der Länder hier ganz entscheidend.
Seit der Föderalismusreform 2006 sind für das Wohnungswesen allein die Länder zuständig, betont Kindgren. Das Berliner Modell, also der Mietenstopp für Bestandsmieten, die Mietobergrenzen für Neuvermietungen und das Verbot und die Absenkung überhöhter Mieten, das dürfe Berlin so beschließen und es sei kein Widerspruch zum Beispiel zur bereits geltenden Mietpreisbremse. Anders argumentiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Lutschak. Der Berliner Mietendeckel setze die Mietpreisbremse außer Kraft. Die besagt, dass Neumieten nur 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen.
Der Mietendeckel, der sagt eben etwas ganz anderes. Der sagt, bei einer Neuvertragsmiete darfst du gar nichts mehr nehmen, sondern die Mieten werden eingefroren und es gibt also überhaupt keinen Spielraum. Und das zeigt schon, dass es hier zwei Normbefehle gibt. Einmal den der Mietpreisbremse, den wir als Bundesgesetzgeber gesetzt haben. Und einmal den des Landesgesetzgebers, der etwas völlig anderes sagt.
Die Unionsbundestagsfraktion will deshalb bis Sommer gemeinsam mit der FDP vors Bundesverfassungsgericht ziehen und gegen den Berliner Mietendeckel klagen. Einer solchen abstrakten Normenkontrolle muss sich mindestens ein Viertel der Abgeordneten anschließen. Die benötigte Anzahl dafür haben wir erreicht, sagt Lutschak, der erklärt, warum er den Mietendeckel für verfassungswidrig hält.
Weil er die Bundesgesetzzuständigkeit für das Mietrecht missachtet. Und das führt am Ende leider dazu, dass die vielen mieterschützenden Regelungen, die wir als Bundesgesetzgeber in den letzten Jahren in Kraft gesetzt haben, hier in Berlin keine Geltung mehr haben werden.
Für Lutschak geht es dabei nicht nur darum, ob Berlin einen Mietendeckel einführen darf, sondern auch um die Frage, inwiefern es unter anderem gegen das Grundrecht auf Eigentum möglicherweise verstoße. Ein nicht unerhebliches Detail. Lutschak übt ausgerechnet in der Kanzlei seine Nebentätigkeit als Anwalt aus, die diese Klage für die Abgeordneten mit übernimmt. Der Berliner Bundestagsabgeordnete ist laut der Website der Kanzlei spezialisiert auf öffentliches Wirtschaftsrecht und berate Investoren. Auf die Frage, warum ausgerechnet die eigene Kanzlei das Mandat erhalten habe, antwortet Lutschak, die Entscheidung sei gemeinsam mit der FDP getroffen worden.
Panayotis Gavrilis berichtete aus Berlin. Das Coronavirus hat die Wirtschaft erfasst. Lieferketten stocken, der Konsum im riesigen Markt China durch Ausgangssperren ebenso. Ein Auszug der Meldungen heute, da sagte das Unternehmen Fischer seine Teilnahme an der internationalen Eisenwarenmesse in Köln Anfang März ab. Der weltgrößte Reedereikonzern Maersk geht von einem schwachen Start ins Geschäftsjahr aus. Die chinesische Notenbank hat ihre Zinsen weiter gekappt. Und das alles verunsichert auch Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend. Das zumindest legt der Konsumklimaindex des Marktforschungsinstituts GfK nahe. Brigitte Scholtes mit Einzelheiten.
Die Stimmung der Verbraucher hat sich im Februar etwas eingetrübt. Deshalb rechnen die Experten der Nürnberger GfK für März mit einem leicht sinkenden Konsumklimaindex, der dann bei 9,8 Punkten liegen dürfte. 0,1 Punkt weniger als noch im Februar. Für diese etwas pessimistischere Stimmung könnte auch das Coronavirus schon mitverantwortlich sein, glaubt Rolf Bürkel, Konsumforscher der GfK.
Das hängt damit zusammen, dass der Schwerpunkt der Infektionen ja in China ist. Und China ist ein sehr wichtiges Land, einmal als Absatzmarkt für deutsche Produkte, aber auch als Standort für Vorprodukte für die deutsche Industrie. Und wenn hier die Produktion zurückgefahren werden muss, beziehungsweise ganz gestoppt wird, kann das natürlich auch auf die deutsche Wirtschaft sich auswirken. Und der eine oder andere Beschäftigte macht sich vielleicht dann auch Sorgen, dass er in Kurzarbeit gehen muss oder vielleicht sogar ganz seinen Job verliert.
Eine Sorge, die Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland der Deutschen Bank, so nicht nachvollziehen kann.
In den jetzigen Zahlen kann ich es noch nicht erkennen, wenn dieses Risiko tatsächlich sich schon niederschlagen würde, müsste es ja eigentlich in der allgemeinen konjunkturellen Erwartung sein. Und die ist ja laut GfK gestiegen. Ich glaube nicht, dass die Konsumenten schon so weit sind, das auf ihre individuellen Einkommensperspektiven, die etwas gesunken sind, tatsächlich runter zu deklinieren.
Dass die Verbraucher noch relativ entspannt sind, das sieht auch GfK-Forscher Bürkel.
Die Einkommenserwartungen, auch die Anschaffungsneigung, bewegen sich auf einem doch recht guten Niveau. Aber das ist sicherlich ein Faktor, den man in den nächsten Wochen und Monaten genauer beobachten muss.
Das Coronavirus ist also ein weiteres Risiko für die Konjunkturentwicklung, neben etwa der Unsicherheit im Handelskonflikt. Das sieht auch Ökonom Schneider von der Deutschen Bank so. Etwas mehr Klarheit, inwieweit das Virus sich schon im Einkaufsverhalten der Unternehmen niederschlägt, dürfte die Bekanntgabe der Einkaufsmanager-Indizes morgen bringen. Noch gibt der Ökonom sich aber recht vorsichtig, was die Auswirkungen des Virus angeht.
Man kann sicherlich sagen, dass es in der kurzen Frist negativ auf das Wachstum sich auswirken wird. Wie lange das anhält, hängt von der Entwicklung des Virus ab und wie schnell das aufgeholt werden kann. Das ist auch eine schwierige Geschichte. Allerdings muss man natürlich sehen, gerade aus deutscher Perspektive, die deutsche Wirtschaft hat halt sehr auf eine Erholung in China gehofft. Die Exporte nach China haben sich im vergangenen Jahr deutlich verlangsamt. Von daher ruhten die Hoffnungen darauf und die sind natürlich jetzt zumindest auf der Zeitachse etwas weiter nach hinten geschoben worden, was natürlich dem deutschen Wirtschaftsklima und Investitionsklima nicht gut tut.
Die Industrie in Deutschland ist schon in einer Rezession. Der deutsche Arbeitsmarkt ist aber noch recht stabil. Auf dem Konsum ruhen deshalb auch die Hoffnungen für das laufende Jahr. Die GfK rechnet weiter damit, dass der private Konsum um 1% zulegen wird.
Brigitte Scholtes mit den Ergebnissen des GfK-Konsumklimaindex. Jan Plate im Börsenstudio Frankfurt. Die Fluggesellschaften bekommen die Zurückhaltung von Konsumenten in Sachen Corona auf jeden Fall schon zu spüren.
Ja, also da ist zum Beispiel die Air France KLM, die rechnet damit, dass sich zwischen Februar und April die Folgen von ausgefallenen Flügen oder eben Flüge mit geringerer Auslastung operativ mit 150 bis 200 Millionen Euro bemerkbar machen. Und die Aktien von Air France KLM verlieren etwas mehr als 2%, ähnlich wie die Papiere der Lufthansa im DAX.
Die Autobauer spüren die Kaufzurückhaltung in China, aber die Lieferketten seien stabil. Was machen die Kurse?
Ja, die Anleger hoffen da so ein bisschen, dass die Folgen nur im ersten Quartal zu spüren sind und sich eben die Folgen eher in Grenzen halten. Also die Kurse zumindest von den Autobauern BMW, Daimler und Volkswagen, die halten sich heute besser als der Gesamtmarkt, wobei es allgemein zur Autoindustrie übrigens in den letzten Protokollen der Europäischen Zentralbank heißt, die heute veröffentlicht wurden, der Autosektor sei ein Grund zur Sorge und auch tiefere, strukturellere Faktoren, die diese Branche beeinträchtigen, die müssten genauer analysiert werden.
Und wie ist entsprechend die Grundstimmung am Markt?
Ja, also der DAX jetzt am Nachmittag mittlerweile doch ein bisschen mehr ins Minus gerutscht. Jetzt ein Abschlag von einem halben Prozent bei 13.727 Punkten. Und um aber schon nochmal auch auf die Europäische Zentralbank und eben das Protokoll der letzten Sitzung zu kommen, da stutzt mancher schon ein bisschen, denn unter anderem heißt es da zum Beispiel auch, der anhaltende Anstieg der Bewertungen an den Aktienmärkten sei nur schwer mit den schwächeren Gewinnaussichten auf beiden Seiten des Atlantiks sowie allgegenwärtiger Unsicherheit in Einklang zu bringen. Also mancher ist da schon auf die nächste EZB-Sitzung im März doch etwas gespannt.
Der Software-DAX-Konzern SAP ist heute im Minus. Woran liegt das?
Ja, mit etwas mehr als einem halben Prozent, damit auch ein bisschen schwächer als der DAX insgesamt. Warum, ist nicht so richtig klar. Heute hieß es zum einen von SAP, man wolle mit einer neuen Aufgabenverteilung im Vorstand geschlossener gegenüber Kunden auftreten. Das kann ja eigentlich helfen. Andererseits hat SAP in Indien alle Büros geschlossen, um sie zu desinfizieren. Denn bei 2 Mitarbeitern in Indien wurde das Virus H1N1 festgestellt, das ja auch bekannt ist als Schweinegrippe. Also so gemischtes Infopotpourri von SAP. Und dann noch der Blick vielleicht auf Airbus, plant ja mehr als 2300 Stellen in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte abzubauen, wegen zu wenig Neugeschäft. Da gibt es Widerstand vom Betriebsrat, wobei die Aktien von Airbus im Plus mit etwas mehr als einem halben Prozent.
gucken wir zum Schluss noch auf den Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Euro bleibt so ein bisschen unter Druck bei einem Dollar 0,799. Bei den deutschen Staatsanleihen hat sich heute kaum was getan. Durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0,41%. Aber der Goldpreis kann weiter zulegen. Im Vergleich zu gestern Nachmittag geht es da um rund 14 Dollar nach oben auf 1.621 Dollar.
Jan Plater aus Frankfurt, danke dafür. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk Kultur heute und alle Entwicklungen zu den Morden in Hanau dann wieder ab 18:10 Uhr bei uns im Deutschlandfunk. Silke Hane sagt tschüss, danke fürs Zuhören.